Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Es begrüßt Sie Tobias Ullmeier. Hallo, herzlich willkommen. Vor gut 3 Wochen war die Synagoge von Halle Ziel eines rechten Terroranschlags. Heute öffnet sie ihre Tore auch für nicht-jüdische Besucher. Dazu in dieser Sendung ein Gespräch mit unserem Korrespondenten. In Zwickau und Chemnitz wird in einem sogenannten Rassismus-Tribunal versucht, die Taten des NSU aufzuarbeiten. Und wir lassen uns von einem syrischen Fremdenführer in Berlin die Spuren der deutschen Teilung erklären. Vor gut 3 Wochen, da stand Deutschland unter Schock. Der Anschlag von Halle, verübt von einem Neonazi, einem Rechtsterroristen. 2 Passanten hat er umgebracht, offenbar aus Frust darüber, dass sein eigentlicher Plan nicht geklappt hat, denn er wollte in der Synagoge von Halle ein Blutbad anrichten unter Juden. Die dicke Holztür hat damals Schlimmeres verhindert. Heute nun öffnet genau diese Synagoge von Halle ihre Tore für die Öffentlichkeit im Rahmen der jüdischen Kulturtage. Darüber möchte ich jetzt mit unserem Landeskorrespondenten in Sachsen-Anhalt, mit Christoph Richter, sprechen. Herr Richter, ist denn dieser offene Schabbat eine Reaktion auf den Anschlag oder war er schon länger geplant?
Nein, das ist keine Reaktion auf den Anschlag in Halle. Er war schon lange geplant als ein zentraler Teil der Veranstaltung der jüdischen Kulturtage. Aber er bekommt jetzt natürlich, also der offene Schabbat nach dem Terroranschlag, eine besondere Bedeutung, dass die Gemeinde jetzt ihre Türen zu ihrer Synagoge öffnet, dass man gemeinsam einen Gottesdienst feiern will. Also es ist ein Willkommensgruß in Richtung der nicht-jüdischen Stadtgesellschaft, wenn man so will. Man muss aber auch sagen, das normale jüdische Leben kann man im Schabbat geradezu authentisch erleben. Und das ist auch unglaublich wichtig. Das betont zumindest auch Anton Hieke. Er ist Judaist, Historiker und einer der Organisatoren des Festivals Jüdische Kulturtage.
Der Gottesdienst selbst ist derartig essentiell für die jüdische Identität, dass man nur einen Eindruck vom Judentum, von der jüdischen Religion bekommt, wenn man sie tatsächlich auch erleben kann. Dieses Stück weit Fremde, was es ja natürlich auch bleibt durch die hebräische Sprache, durch die Liturgie, ein bisschen weit abzubauen.
Ganz klar, also Anton Hieke sagt auch nochmal, die Gemeinde öffnet hier die Arme mit einer großen Geste, lädt heute ein zu einem gemeinsamen Gottesdienst, den man eben gemeinsam feiern will, also Juden und Nichtjuden zusammen.
Und da kann man jetzt einfach so hinkommen?
So einfach ist es nicht. Man muss sich anmelden, wird dann von den Sicherheitsbehörden gecheckt, also überprüft. Und das Problem ist aber, dass die Liste schon voll ist, also dass die Nachfrage immens war. Nur wenige Stunden, nachdem man das freigeschaltet hatte, war die Liste bereits voll. Das liegt aber auch an den beengten Raumverhältnissen, denn man wird nicht nur Teilnehmer des Gottesdienstes in der Synagoge sein, sondern anschließend auch beim Kiddusch dabei sein, also dem anschließenden Beisammensein. Da wird dann gesungen, geplaudert, gebetet und gemeinsam gegessen. Und da wird man auch schnell merken, wie fröhlich die Religion, das Judentum ist. Aber die Räume sind, wie gesagt, sehr klein. Und daher war das Format dann auch schnell ausgebucht. Aber man hat mir versprochen, wer dennoch mal so einen gemeinsamen Gottesdienst miterleben will, der soll einfach eine E-Mail dennoch schreiben. Man wird bestimmt einen Zeitpunkt finden, wo man das gemeinsam machen kann.
Herr Richter, Sie haben ja gesagt, man werde Teil eines Gottesdienstes, aber viele wissen ja gar nichts vom Judentum, wissen gar nicht, wie man sich da zum Beispiel verhalten soll in so einem Gottesdienst. Bekommt man denn da bei diesen jüdischen Kulturtagen so eine Art Einführungskurs oder zumindest Erläuterungen und Erklärungen?
Genau so ist es. Sie bringen es auf den Punkt. Es geht eben um keinen, jetzt will ich es mal salopp sagen, Klezmer-Kitsch, sondern um die Grundlagen jüdischer Kultur. Also was weiß man schon von der Bedeutung der Kopfbedeckung, der Kippa, dem Laubhüttenfest oder der Mesusa, die an den Türpfosten hängt, also dieses kleine Holzstückchen, die das Haus als ein jüdisches kennzeichnet. Also darum geht es. Man will grundlegendes, also verschollenes und vergrabenes Wissen. Also seit 1933, seitdem es den Holocaust gab, seit der Vertreibung der Juden, hat sich doch hier das Wissen ziemlich marginalisiert über das Judentum. Und da will man jetzt rangehen und zeigen, dass die jüdische Kultur auch ein integraler Bestandteil unserer deutschen Kultur ist und dass es auch ein integraler Bestandteil unserer Kultur ganz, ganz lange war. Und dass die Juden immer schon hier zu Hause waren und zu Hause auch sind. Also nicht als Frontalunterricht, sondern das macht man kreativ und künstlerisch mit der jüdischen Gemeinde zusammen. Und das ist auch das Besondere der jüdischen Kulturtage, dass man mit Juden zusammen feiert. Und nur wer Juden kennt, diese Möglichkeit wird dann auch in Halle geschaffen. Nur der ist mehr oder weniger zumindest dann auch gefeit gegen Antisemitismus, gegen Judenhass.
Aber gerade nach diesen Anschlägen von Halle, können die Veranstaltungen überhaupt normal stattfinden?
Ja, man hat nie daran gedacht, hat man mir erzählt, die Kulturtage nicht stattfinden zu lassen. Also das wird explizit betont. Aber klar, es gibt viel Sicherheit. Einmal natürlich die äußere Präsenz durch Polizei, die vor Ort zu sehen ist, bei Veranstaltungen wie zum Beispiel Konzerten. Aber es gibt eben aber auch unsichtbare Sicherheitsmaßnahmen. Aber es soll alles so stattfinden. Man gibt sich die Mühe, dass die Besucher von den Sicherheitsmaßnahmen so wenig wie möglich mitbekommen, damit es dann auch, wie es heißt, fröhliche Kulturtage werden. Und es wurde auch keine einzige Veranstaltung abgesagt. Kein Künstler hat abgesagt und hat Angst gehabt, dass möglicherweise es unsicher ist.
Damals vor gut 3 Wochen waren über 50 Juden in der Synagoge eingeschlossen, haben über Stunden um ihr Leben gezittert. Wie geht's den Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in Halle denn jetzt?
Naja, ist noch längst keine Normalität angekommen. Viele Gemeindemitglieder, die damals am 9. Oktober den Terroranschlag miterlebt haben, als sie sich damals verbarrikadiert haben vor dem Angreifer, sind traumatisiert. Andere beschäftigen sich mit dem Gedanken, gar Deutschland zu verlassen. Das sei wiederum nicht der richtige Weg, sagt Elisha Portnoy, der Rabbiner von Halle. Weglaufen hilft nicht, schreibt er jetzt gerade in einem Gastbeitrag in der gestrigen Ausgabe der Jüdischen Allgemeinen. Also in der Gemeinde gibt es nur einen einzigen Wunsch, man will Ruhe, will wieder Normalität erleben, wie vor dem 9. Oktober, ohne Angst, ohne Unruhe und hofft natürlich, dass der Staat alles tun wird, damit sowas wie am 9. Oktober nie wieder passiert.
Vielen Dank, Christoph Richter von den Jüdischen Kulturtagen von Halle in Sachsen-Anhalt. Am kommenden Montag sind es 8 Jahre, dass sich die beiden Rechtsextremisten Böhnhardt und Mundlos in einem Wohnmobil das Leben nahmen. Das Ende der Terrorgruppe NSU und das Ende des Mordens durch das Trio, zu dem ja auch noch die inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilte Beate Zschäpe gehört hat. 8 Jahre, in denen die sächsischen Städte Chemnitz und Zwickau damit zurechtkommen müssen, dass der NSU aus ihnen heraus agiert hat, unerkannt hinter einer bürgerlichen Fassade, unterstützt durch Netzwerke von Helfern und Helfershelfern, möglicherweise auch von zahlreichen Mitwissern. Und mit dem Wissen, dass die rechtsextreme Szene immer noch aktiv ist. In beiden Städten, in Zwickau und Chemnitz, findet ab heute ein sogenanntes Rassismus-Tribunal statt, mit Veranstaltungen, Workshops und Stadtrundgängen zum Thema. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war in Zwickau unterwegs.
Der Verkehr rauscht vorbei am Park am Zwickauer Schwanenteich. Blumen, Grablichter und Karten liegen um 2 Holzpfähle herum. Hier hatte die Stadt Zwickau einen Baum zum Gedenken an Enver Schimschek gepflanzt, den Blumenhändler aus Nürnberg, erstes Opfer des NSU. Unbekannte fällen den Baum in einer Nacht Anfang Oktober.
Ist schrecklich, was passiert ist. Wir kriegen das ja jeden Tag mit. Wir sind jeden Tag hier unterwegs mit dem Hund und haben das seit Anfang mitgekriegt, seit der Baum abgeschnitten wurde. Ein paar Tage später dann die Bank zerstört wurde, haben wir alles mitgekriegt. Ich finde es auch wichtig, was jetzt gemacht wird, dass ein Zeichen dagegen gesetzt wird. Finde ich sehr wichtig und gute Sache.
Denn auf der Wiese stehen an diesem Nachmittag 10 neue Bäume. Deutlich größer und stabiler, gepflanzt für die 10 Opfer des NSU. Die Empörung über die Zerstörung des Baumes war groß, ebenso die Spendenbereitschaft für die 9 Bäume, die eigentlich erst über einen längeren Zeitraum gepflanzt werden sollten. Jetzt kann die Stadt den Gedenkhain am Sonntag einweihen, gleichzeitig zum in Chemnitz und Zwickau stattfindenden Rassismustribunal. Sozialarbeiter Chris Schlüter streitet seit Jahren für ein sichtbares Gedenken an die NSU-Opfer in Zwickau, hatte Mitte Oktober eine Gedenkveranstaltung mit mehreren hundert Menschen am gefällten Baum organisiert. Viele Zwickauer hatten sich über die Tat entrüstet. Von Frevel, Scham und Schande kann man in sozialen Netzwerken lesen, auch auf aufgehängten Zetteln in der Innenstadt.
Und das zeigt für mich, der ja auch irgendwie in der politischen Bildung irgendwie aktiv ist, dass da was geht in Zwickau. Man, ganz lange hat man irgendwie gedacht, die Zwickauer, die halten da ihren Ball flach und wollen darüber nicht hören und wollen darüber nicht reden. Aber das hat ganz deutlich gezeigt, dass da ein Umdenken stattfindet in der Bevölkerung. Und das ist gut, das ist ein sehr positives Zeichen. Schade, dass es erst zu sowas kommen muss, dass sich diese Solidarität bekundet.
Wir haben Biografien zu den Opfern geschrieben und die sortieren wir gerade zu den Bildern und in chronologischer Reihenfolge, weil ich da einfach Wert drauf lege.
Die Schülerinnen Milena und Bianca, Vornamen müssen hier reichen, sortieren Bilder, pinnen diese auf Schautafeln. Die NSU-Geschichtswerkstätten aus Zwickau und Chemnitz stellen 10 Tage lang gemeinsam aus, in einem Interims-Dokumentationszentrum in einem leerstehenden Kaufhaus in der Zwickauer Innenstadt. Nur eine Handvoll Engagierter sind sie in ihrer Zwickau-Geschichtswerkstatt, hoffen durch ihre Arbeit,
dass hier natürlich auch Jugendliche mal einen Fuß reinsetzen und sich das mal durchlesen und wirklich mit Verstand an die ganze Sache rangehen.
Dass mehr aufgeklärt wird, dass halt viel mehr Informationen, sag ich mal, zu den Leuten dringen und dass denen halt auch mal bewusst wird, dass die halt echt hier in Zwickau gelebt haben und das über mehrere Jahre und es hat keiner so richtig mitbekommen.
Viele wüssten nicht einmal, was genau der NSU gewesen sei. Auch das Unterstützernetzwerk ist Teil der Ausstellung, ebenso wie die vielen offenen Fragen, symbolisiert in der Ausstellung durch geschredderte Akten. 10 Tage lang soll es hier auch Workshops für Schulklassen geben. Ziel ist ein dauerhaftes, institutionalisiertes Dokumentationszentrum in Zwickau, sagt Jörg Barnitz, Sozialarbeiter und ebenfalls Mitglied der Geschichtswerkstatt. Das Rassismustribunal am Wochenende will auch auf das Erstarken der rechtsextremen Szene aufmerksam machen, deutlich sichtbar etwa im vergangenen Jahr bei den Demonstrationen in Chemnitz. Und eben auch durch Aktionen wie das Zerstören eines Gedenkorts, sagt Sozialarbeiter Barnitz.
Die Vernetzung und Initiativen, die sind in der Wahrnehmung sicherer, stärker geworden. Man tritt wieder selbstbewusst auf, man organisiert oder man betreibt derartige Aktionen und man zeigt wieder Flagge. Es gibt genügend Kleingartenanlagen, wo von Reichskriegsflagge bis hin zu diversen rechten Parolen geflaggt werden, ganz selbstverständlich, was niemanden zu stören scheint.
Auch das öffentliche Tragen von Szenekleidung sei wieder häufiger geworden, sagt Barnitz. Und wie die Polizei die Lage einschätzt, zeigt nicht zuletzt ihre Präsenz am neuen Gedenkhain. Während Spaziergänger dort ihre Runden drehen, wachen Polizisten in einem Kleinbus am Zwickauer Schwanenteich über die neu gepflanzten Bäume für die Opfer des NSU.
Sachsen-Korrespondent Bastian Brandau war für uns in Zwickau beim sogenannten Rassismus-Tribunal. Jahre Mauerfall. Der Termin rückt immer näher und damit diese häufig gestellte Frage, was hast du eigentlich damals gemacht an diesem 9. November 1989? Fast jeder Deutsche über 40 weiß das noch ganz genau, diese Momente vor dem Fernseher, vor dem Radio, die Telefonate, die neugierigen Reisen nach Berlin. Wer jünger ist oder aus fernen Ländern zu uns gekommen ist, der kennt diese Geschichten nur vom Hörensagen und gibt sie im besten Fall weiter. So wie ein syrischer Student in Berlin, der Stadtführungen anbietet und die Ereignisse rund um die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung mit seiner persönlichen Geschichte verknüpft. Claudia van Laak hat teilgenommen.
Hallo an alle, ich heiße Nafe Kurdi, ich komme aus Syrien, aus Damaskus und heute ich zeige euch Berlin von meiner Perspektive als Flüchtling hier seit
23 Jahre alt ist er, groß und schmal, die schwarzen Haare stehen wild in alle Richtungen ab, der Bart ist schütter. Turnschuhe, schwarze Jeans, olivgrüne Jacke, Jutebeutel. Nafi Kurdi ist gekleidet wie tausende andere Studenten auch.
So, hört mich alle? Okay, super.
Die Tour startet am Checkpoint Charlie. An diesem Grenzübergang für Militärangehörige und Diplomaten standen sich bis zum Mauerfall US-Truppen und Rote Armee unversöhnlich gegenüber. Nafi Kurdi fühlte sich gleich an die militärischen Kontrollposten in Damaskus erinnert. Allerdings, so erzählt der 23-Jährige, wisse man in Damaskus nicht unbedingt, welcher Checkpoint von wem kontrolliert werde. Aus seinem Jutebeutel holt er ein Foto, hält es hoch.
Man sollte eigentlich wissen, wer sind diese Leute an diese Checkpoints, wenn man durchgeht. Zum Beispiel mit dem Regierungsmilitär, man muss zeigen, dass er mit dem Regierungsmilitär oder mit Bashar al-Assad, der Präsident von Syrien. Wenn man durch freie syrische Militär-Checkpoint geht, man muss zeigen, dass er gegen die Regierung. Mit dem ISIS-Militär, man muss zeigen, dass er religiös ist. So, unsere zweite Station ist über die Mauer und ein andere paar Sachen und Flucht.
Vom Checkpoint Charlie aus laufen wir in Richtung Potsdamer Platz. Neben dem Gropiusbau steht ein 200 Meter langes, gut erhaltenes Stück Berliner Mauer. Einige Ostberliner schafften es, durch Tunnel unter der Mauer hindurch zu fliehen. Solche Tunnel gibt es auch in Syrien, erzählt der 23-Jährige, kramt ein Foto aus seinem Jutebeutel. Warum sind sie geflohen, will einer aus der Gruppe wissen. Ich war mir sicher, sagt Nafi Kurdi.
Ich werde keine Zukunft haben in einem Land, wo es Krieg gibt.
Das Schlüsselerlebnis. Im August 2015 hatte der Maschinenbaustudent eine Uniprüfung. Doch Kurdi hatte nicht gelernt, er schwänzte. Und nur deshalb überlebte er. Seine Kommilitonen wurden bei einem Bombenangriff auf die Universität Damaskus getötet.
Ich war sehr schockiert eigentlich und ich war auch froh. Aber dann, es war auch depressiv, weil ich habe den Blut von meinen Kollegen und Professoren auf dem Boden von meiner Universität gesehen. Es war zu depressiv für mich und ich konnte nicht mehr lernen oder studieren.
Dann geht es weiter in Richtung Potsdamer Platz. Hier erinnert nichts mehr an Mauer und deutsch-deutsche Teilung. Für die meisten Berlinerinnen und Berliner ist der Potsdamer Platz ein Unort, den man schnell passiert, auf dem sich nur Touristen aufhalten. Ein aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Berlin geflohener sieht den Potsdamer Platz mit anderen Augen. Hier waren vor 1989 Todesstreifen und Niemandsland, erzählt Nafi Kurdi. Nach der Wiedervereinigung schossen unglaublich schnell die Hochhäuser in den Himmel.
Und das finde ich eigentlich wirklich signifikant, weil die Leute einfach damit sagen, dass wir wollen einfach bauen und nicht mehr Krieg haben. Und wir wollen nur sicher bleiben in diesem Land, in diesem Staat.
Letzte Station der Tour, natürlich das Brandenburger Tor. Das Gedudel des Drehorgelspielers vermischt sich mit dem Plätschern der Fontäne vor der französischen Botschaft. Tanzende Menschen auf der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor. Alle kennen diese Bilder von November 1989. Natürlich auch die Touristen, die hier fleißig für Selfies posieren.
Das ist ein sehr wichtiges Denkmal. Verbinde damit auch viel mit der Vergangenheit, mit der Berliner Mauer.
Die Wiedervereinigung von Deutschland.
Freiheit, Mauer. Interessiert mich sehr.
Unseren Kindern das zu zeigen, weil das halt schon bedeutend ist. Also macht schon einiges her, ja.
Das Brandenburger Tor, Symbol für die Überwindung der deutschen Teilung. Auch der syrische Flüchtling Nafi Kurdi kennt diese Geschichte. Für ihn hat das frühklassizistische Berliner Stadttor allerdings eine andere Bedeutung. Noch vor wenigen Jahren hätte er es sich nicht vorstellen können, jemals das Brandenburger Tor mit eigenen Augen zu sehen. Doch an seinem ersten Tag in Berlin, dem 15. Oktober 2015, stand er plötzlich davor.
Das war unmöglich und jetzt ist es möglich. Das heißt, alle anderen unmöglichen Sachen, sie können eigentlich möglich sein. Und seitdem eigentlich dieses Denkmal, dieses Tor, gibt mir eine sehr positive Energie, um alles zu machen mit meinem Leben.
Es war fast eine Art Wiedergeburt. Und deshalb kommt Nafi Kurdi am 15. Oktober zum Brandenburger Tor jedes Jahr wieder.
Eine Mauerfall-Reportage aus Berlin von Claudia van Laak. Und das war das Deutschland-Magazin an diesem Allerheiligentag. Gleich nach den Nachrichten beschäftigt sich Stefanie Gebert in Campus und Karriere unter anderem mit dem West-Ost-Gefälle bei den deutschen Exzellenz-Unis. Und dann darf ich Sie noch auf unser Wochenendjournal morgen früh hinweisen. Ab 9.10 Uhr geht es um illegale Autorennen mitten in der Stadt. Ich bin Tobias Oehlmeier und danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Tschüss und schönes Wochenende.